Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Moin moin, hier sind wir wieder. Euer Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Wer sind wir heute? Zunächst mal begrüßen wir und euch zu der 70. Sendung. Es ist heute der 3.12. Ein gruseliger Tag vom Wetter hier im Norden, also sehr, sehr schneematschig und ganz bitterkalt. Und es ist 18 Uhr, es ist ein Freitagabend und da läuten bei euch wahrscheinlich schon die Glocken. Freitagabend, wieso? Ihr nehmt doch immer Sonntag auf. Naja, aber heute haben wir versprochen, wir haben einen Gast. Zunächst mal wünsche ich wünsche ich Henning einen sehr schönen guten Abend auf der anderen Seite. Und Henning, du moderierst mal unseren Gast an. Hallo Henning.
Hallo Michi, das war jetzt aber sehr formell. Ich begrüße. Hat sich gut angehört. Naja, ja. Mach es mal ein bisschen anders. Wir haben heute einen Wiederholungstäter bei uns. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, wer könnte das sein? Ja, ist ganz einfach einer der Gäste, die bisher da waren. Um es kurz zu machen, es ist jemand von Schwalbe, es ist Felix Schäfermeier. Hallo Felix.
Hallo Henning.
Herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank, dass ich als Wiederholungstäter zweimal dabei sein darf.
Ja, wisst ihr beide noch, wann die letzte Sendung mit Felix war?
Ja.
Genau, dieses Jahr, stimmt. Ich sage euch auch genau wann. Na? Am 28. April war Podcast Nummer 43. Und ihr wisst ja alle noch, über was wir da gesprochen haben. Vor allen Dingen die Community, die werden jetzt alle mit dem Kopf nicken. Ja, stimmt, das waren die Aerotanschläuche. Das war das Thema damals. Aber ich weiß, ein paar von euch haben schon mal gesagt, hey, da müssen wir noch was wissen. Wir werden aber heute nicht über Aerotanschläuche reden. Wir werden über andere Themen sprechen. Felix hat uns viel zu berichten. Wir wollen heute einfach mal, und danke dafür, Felix, die Situation heute nutzen, einfach mal über vieles zu sprechen, was uns jedermann, uns jeder Frau interessiert. Und nicht nur diese sogenannten Top-Technik-Themen, sondern auch allgemeingut für uns alle. Und da schon mal danke dafür, Felix. Ich hoffe, das passt so für dich und bist gut vorbereitet, oder?
Ja, ich bin ready to go sozusagen.
Ready to go, perfekt. Ja, du, Felix, vielleicht eine ganz blöde Frage, vielleicht nur, weil mich so dringend oder zwingend interessiert. Immer wenn ich mir einen neuen Schwalbeschlauch oder speziell einen neuen Schwalbe-Mantel kaufe, dann gucke ich mir immer an, was da alles draufsteht. Und dann denke ich immer, warum stehen da so viele Informationen drauf? Dann steht da mal drauf 622 mal 28, dann gibt es 700, dann gibt es ETRO-Nummern. Kannst du uns da mal vielleicht so einen kleinen Überblick geben, was das alles bedeuten kann, ob man da auf alles schauen muss oder ob im Endeffekt da unterschiedliche Normen draufstehen?
Also im Endeffekt ist natürlich alles das Einheitliche, es sind nur verschiedene Einheiten oder andere Größenangaben. Und um mal bei der einfachsten anzufangen, und das ist, glaube ich, auch die sich in dem Fall die Community merken kann oder sollte, das ist die ETRTO-Größe, also die Information der Europäischen Reifen- und Felgenverordnung. Und das ist immer die Größe, die die Millimeterangaben angibt. Also zum Beispiel bei einem Rennradreifen wäre das 25-602. Und das bedeutet einfach, dass wir einen 25 mm breiten Reifen haben und einen Laufraddurchmesser von 622 mm. Das ist so, ich sag mal, am einfachsten zu merken. Und beim Gravel wäre es dann zum Beispiel 40-602, hätten wir einen 40 mm breiten Reifen und entsprechend auch dieselbe Laufradgröße von 622 mm. Darüber hinaus gibt es noch eigentlich eher so die traditionelle Größenbezeichnung, gerade im Rennradbereich, das ist die französische Bezeichnung. Das wäre im Prinzip 700 mal 28 oder 700 mal 25 C. Das C steht in dem Fall für Clincher, also das ist dann der Faltreifen, den man mit Schlauchbeschlägen montiert. Und dieses 700 kommt eher daher, dass man früher die Gesamtlaufradgröße genommen hat, weil man bewegt sich je nach Außendurchmesser zwischen 685 und 700 mm. Und das war so der Aufhänger, dass man gesagt hat, man nimmt das Gesamtkonstrukt aus Reifen und Felge, was je nach Reifenbreite natürlich auch ein bisschen variiert. Aber das war so die Richtgröße. Und wenn wir dann noch größer werden, zum Beispiel im Gravel-Bereich, oder auch im Mountainbike-Bereich, ist es so, dass wir teilweise noch Größenangaben finden, zum Beispiel ein 29er Mountainbike, steht dann da noch drauf 29, also 29 mal 2,25. Das ist dann die Zollgröße, das ist sozusagen die amerikanische Größeneinheit, was in dem Fall nichts anderes bedeutet als 57,602. Und die Werte sind am Ende auch etwas gerundet. Also wenn man jetzt genau das umrechnen würde von Zoll in Millimeter, dann liegt man irgendwo dazwischen, also auf einer Kommazahl. Und bei uns ist es so, dass wir dann aber meist in 3 oder 2 Millimeter Schritten runden. Also beim Mountainbike ist zum Beispiel 57, 60 Millimeter, dann 62 und 65 wieder die nächsten Größen. Und im Rennrad haben wir auch diese Abstufung 25, 28, 30. Nur diese Zolleinheiten gibt es zumindest bei uns erst ab einer Breite von 50 Millimeter. Also eigentlich alles, was Gravel und aufwärts ist.
Okay.
Also können wir für jemanden, der jetzt gerade beim Training ist, du hast sehr viel da so gesprochen, können wir sagen 6,22 für einen Rennradreifen und Gravelbike, sprich 28 Zoll.
Genau.
Und die 25, 23 und 40 Millimeter, die du auch einfach oder auch eine 30er, ist dann die Breite für ein Rennrad oder auch ein Gravelbike. Das ist richtig, was ich verstanden habe.
Richtig, genau. Also die Angabe ist so aufgegliedert, dass dann im Prinzip erstmal die Reifenbreite steht, also 40 oder 25, Bindestrich 6,2, was dann im Prinzip die entscheidenden Millimeterangaben angibt, die man auch im Prinzip als Grundlage für die Komponente nehmen kann. Also das heißt, ich kann darüber ja auch bestimmen, wie viel Freiheit habe ich in dem Rahmen an der Gabel. Das ist dann die bestverständlichste Größenordnung, die es auf dem Reifen gibt.
Und für alle die da draußen, die jetzt so stark beim Training sind, dass sie keinen Kugelschreiber dabei haben und keinen Block, es gibt eine tolle Größentabelle auf der Schwalbe Homepage, die habe ich mir schon mal runtergeladen. Die könnten wir bei uns auch auf der Triathlon und Querbeet-Seite verlinken. Und so habt ihr auch immer was zum Nachschlagen, wenn ihr mal was wissen wollt.
Genau.
Prima.
Ja, was mir einfällt, wenn man so Reifengrößen und Verschleiß irgendwo so sieht, ist Folgendes. Noch zur Reifengröße. Wie ist es jetzt in der Industrie, wenn man das so beobachtet, das haben Henning und ich auch besprochen, also wir kamen nur, dass wir mit 21 Millimeter angefangen haben, ich, und Henning sagte, er hat noch mit 19 Millimeter den sogenannten Dackelschneider.
Wie heißt der?
Dackelschneider.
Ist der früher, dem Dackel den Schwanz abgeschnitten.
Nee, oder einfach den zersägt, den Dackel, einfach mit durch. Deswegen Dackelschneider, wenn den noch keiner kennt, das war so ein Insider. Okay, Felix lacht auch, der Experte kannte den auch nicht. Also wir haben ja früher mit Dackelschneidern gearbeitet und heute hat jedes verkaufte Rennrad zumindest 25. Ich habe das Gefühl, 23 ist ausgestorben. Und meistens sogar, häufig ja schon mal, 28 oder sogar 30. Felix, warum? Wieso? Geschäftemacherei oder was können wir uns darunter vorstellen?
Tatsächlich nicht. Also ich bin auch noch, ich sag mal, zu meiner aktiven Zeit extrem schmale Reifen gefahren. 23 war schon ja eher breit damals. Habe dann aber auch noch sozusagen zu meinen letzten Renntagen 25 Millimeter Reifen gefahren und da hat man schon gemerkt, man kann deutlich schneller um die Kurve fahren, gerade bei Rundstreckenrennen. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum Thema. Also natürlich für den, ich sag mal, sportlich angehauchten Athletinnen und Athleten hört sich breiter erstmal schwerer und langsamer an. Aber tatsächlich ist es so, dass wir mit einem breiten Reifen mehrere Vorteile miteinander vereinen. Also es ist natürlich so, dass ich einmal meine Aufstandsfläche vergrößere. Das heißt, ich habe einfach mehr Gummi im Eingriff, mehr Traktion, mehr Grip in dem Sinne, was zumindest auch im Gravel- und Cyclocross-Bereich extrem wichtig ist, aber auch auf der Straße. Und man kommt dann eigentlich relativ schnell zum nächsten Vorteil, der relativ oder nicht ganz einfach zu verstehen ist, ist im Prinzip der Aspekt, dass je breiter der Reifen wird, desto geringer wird der Rollwiderstand. Das hängt damit zusammen, dass sich die Aufstandsfläche des Reifens verkürzt. Also wenn wir einen sehr schmalen Reifen haben, einen 23 Millimeter Reifen, dann habe ich eine sehr elliptische Kontur. Und wenn ich dann breiter gehe, dann wird die zwar breiter, aber wird kürzer. Und das heißt, der Rollmechanismus, der im Prinzip ja in die Fahrtrichtung ist, dem weniger Fläche, weniger Kraft entgegen. Deshalb, ich habe weniger Reibungsverluste bei einem breiteren Reifen und kann dadurch Rollwider schon einsparen. Also wenn man meine Messreihe machen würde, 23, 25, 28, dann ist der 28 mm Reifen ungefähr 1,5 Watt schneller als der 25er. Und in der Fahrpraxis ist es so, dass sich das sogar nochmal verstärkt, weil wir, wie wir alle wissen, wenn wir Fahrrad fahren, haben wir ja immer permanent Schläge. Also wir haben Mikrovibration durch den Asphalt, der ist ja nie topfeben. Und da ist es so, dass der 28 mm oder der breitere Reifen diese Vibration oder diese Verformung einfach besser mitmacht und
also
dadurch auch
springt sozusagen. Wie so ein Flummi. Also wenn wir das jetzt mal in Zeitlupe und auf Mikroskopebene sehen, dann springt der nicht so wie so ein Flummi.
Richtig, genau. Also man, wenn man das wirklich in Slow Motion mal anschauen würde und würde dann sehen, dass der Reifen eigentlich permanent biked, also Arbeit hat und diese Mikroporen, die ein Asphalt hat, auch irgendwie ja füllen muss oder sich dann den ganzen anpassen muss. Mhm. Und das geht bei einem breiteren Reifen deutlich besser.
Okay.
Und das, also das eindringlichste Beispiel ist da eigentlich zum Beispiel Paris-Roubaix. Wir haben es jetzt auch dieses Jahr gesehen. Wenn man da zum Beispiel mit einem 25er Reifen fahren würde mit 7 Bar, dann würde das Fahrrad die ganze Zeit versetzen und über die Steine springen, aber ich würde nicht mehr vorwärts kommen. Ich würde irgendwo auf dem Pflaster rumhüpfen. Und mit einem 30er, 32er Reifen, der aktuell dort gefahren wird, mit einem Luftdruck von zwischen, ich sag mal, 3,5, 4 Bar, hat man einfach permanent Traktion, weil der Reifen im Prinzip wie so ein permanenter Teppich auf dem Kopfsteinpflaster liegt und einfach sich den Untergrund anpasst.
Liebe Community, ich hätte einen Vorschlag, weil was ich jetzt gerade erlebt habe, ist, wir müssen unseren Podcast visualisieren. Felix hat mit Händen gesprochen, Michi hat mit Händen gesprochen, das war sehr, sehr gut dargestellt. Das war perfekt. Leider konntet ihr das nicht sehen. Aber ich versuche mal, eine verbale Zusammenfassung zu machen. Es wird ja nur noch fehlen. Also breiter heißt besserer Rollwiderstand. Ist zwar nicht gefallen, ist es auch, Felix, mehr Komfort?
Richtig, genau. Und das ist auch gerade, sage ich mal, in der Triathlon-Community ein sehr wichtiger Aspekt. Sobald ihr, sage ich mal, über die olympische Distanz hinausgeht, also alles, was Richtung Langdistanz geht, bedeutet mehr Komfort einfach auch, dass ihr entspannter auf dem Fahrrad sitzt. Also ich kann mit weniger Ermüdung die Radstrecke absolvieren. Das heißt, ihr seid nachher in der Haltemuskulatur, weil am Rennrad oder am Zeitfahrrad ist einfach der Reifen das Dämpfungselement deutlich fitter. Und das bestätigen auch die Aussagen unserer Profi-Triathleten, die sagen, mit einem breiteren Reifen, am besten noch als Stupid-Setup, mit einem sehr moderat gewählten Luftdruck, also das heißt nicht zu hart angepumpt, aufs Körpergewicht abgestimmt, ist es einfach dann das ermüdungsärmste Setup.
Ja, ja. Genau, und da habe ich eine Frage zu. Also du hast vorhin die Versuchsreihe 23, 25, 28 oder sogar noch ein 30er angesprochen, wo du sagst, da gibt es Rollwiderstandsunterschiede. Müssen die dann alle mit dem gleichen Luftdruck gefahren werden? Weißt du, kann man da eine Faustformel? Ich bin immer so ein Mensch, der gerne so aus der Technik einen dicken Daumen. Was können wir sagen? Können wir pro Stufe, das sind ja immer 2 Millimeter, bei gleichem Körpergewicht, gleichem Fahrrad, alles das gleiche abziehen? Gibt es da eine Faustformel?
Gibt es. Also man kann sagen, dass man ungefähr pro Sprung, also wenn wir von 25 auf 28 Millimeter gehen, dann auf 30, ungefähr 1,5 Bar abziehen kann. Weil man muss sich vorstellen, das Volumen des Reifens ist einfach deutlich massiver, deutlich größer. Also 3 Millimeter sind schon eine ganze Ecke. Plus, und das müssen wir einfach heute berücksichtigen, der Trend zu breiteren Felgen. Das heißt, wir haben einen 28 mm Reifen, der wird aber auf einer Maulweite von 19 mm bei uns designt, weil das ist der Industriestandard. Wenn wir dann aber beispielsweise Felgen haben, die eine 23 mm Innenmaulweite haben, dann ist der 28 real gemessen schon 30 mm breit. Und das heißt, dass ich das einfach auch in meine Luftdruckberechnung oder Luftdruckperformance einziehen muss und dementsprechend den Luftdruck noch weiter reduzieren kann.
Heißt, also ich sag mal so, einer mit 7 Bar, mit 25 und 28 könnte er fahren mit 5 Bar.
Genau, 5,5 Bar, das wäre so eine richtig gute Größenordnung. Ein 30er ist man mittlerweile so, ich sag mal, zwischen 3,5 und 4 Bar. Und zum Beispiel, wir haben das Team Canyon SRAM, Frauenteam, ist bei Roubaix 2,8 Bar gefahren. in einem Rennradreifen. 30 mm breit auf einer sehr breiten Felge von 23 mm. Das heißt, dass der Reifen real gemessen so um die 32 ist. Und 2,8 Bar, das waren früher Werte, die man im Cross-Country-Mountainbike-Sport gefahren ist. Aber das hat sich massivst geändert.
Ja, klar. Michi hat ja eben die Faustformel angesprochen. Ich muss mal jetzt nachhaken. Ich komme jetzt, Achtung, ich gehe jetzt mal ganz kurz in den April zurück. Mhm. Da habe ich mal eine Frage gestellt und die wollte ich dieses Mal wieder stellen, Felix. Und dann habe ich sogar noch einen Slogan von euch entdeckt. Tuning für ultimative Performance mit einem individuellen Reifendruck, Höchstleistung erzielen. Das passt ja sehr gut genau zu diesen Fragen, die wir gerade haben.
Ja.
Das kann ich immer nur noch bisher für MTBs auf der Schwalbe-Seite ermitteln.
Richtig.
Irgendwie hatte ich noch eine Erinnerung, das gibt es auch für Rennräder und Rennradreifen. Das war gemein, sorry.
Jetzt würde ich sagen, hast du mich auf dem nicht falsch, schon mal kalten Fuß erwischt. Nee, ist tatsächlich, das ist noch, es ist in der Mache, aber wir sind jetzt wirklich sozusagen vor der Finalisierung. Ja. Weil es ist so, dass das ganze Thema im Rennrad- und Gravel-Bereich deutlich, ich würde sagen, sensibler ist. Also was man da einfach an Vielfalt von Reifenbreiten hat, Vielfalt von Schnallweiten. Und deswegen haben wir da auch noch relativ viele Fahr- und Labortests gemacht, um zu sagen, die Aussagen, die wir da treffen wollen, auch wirklich performancegerecht und sicher sind.
Glaube ich. Und ich habe es ja auch nicht gemacht, um zu sagen, die Lösung ist noch nicht da, sondern gerade unsere Diskussion hat ja gezeigt, auf wie viele Kriterien und Inputgrößen es ankommt.
Ja.
Und ich glaube, das hast du ja eben gesagt, das muss ja alles dann in so einem Reifendruckkalkulator hinterlegt sein. Und alles, was wir heute diskutieren, ich glaube, das kriegt man ja nicht mehr alles so auf die Reihe. Deswegen hilft ja auch so ein Kalkulator sehr, sehr, sehr gut.
Absolut. Vor allem, weil wir dann auch die Aspekte wie die Maulweite der Felge mit berücksichtigen können.
Ja, ja.
Fahrgewicht, den Einsatzzweck, also fahre ich mehr, ich sag mal, Long Distance auf einem Zeitfahrrad oder nehme ich ein normales Rennrad, wo ich am Ende ja auch eine andere Gewichtsverteilung habe und dann auch den Luftdruck zwischen Vorder- und Hinterrad einfach anders einstellen kann.
Ja, und fahre ich letztendlich auch auf trockener Straße oder auf nasser Straße, fahre ich auf nassem Gelände und so. Ich habe das jetzt mal gemacht für eine CTF, da habe ich mein Gravelbike eingestellt und bin da irgendwo im Internet fündig geworden und Gewicht und Systemgewicht, also Fahrer plus Fahrrad und so weiter. Und dann habe ich mich auch gewundert. Ich war schon relativ nah dran, aber weißt du, Felix, mir geht ja sowas viel zu weit, dass ich mir so einen Rechner runterladen muss. Und ich bin so ein Jedermann und ich bin auch so ein Mensch, der ja irgendwie, sage ich mal, aus der Praxis komme als Ingenieur und sage, so, jetzt sag mal, Felix, ich wiege jetzt 80 Kilo, mein Rad wiegt 10 Kilo, ich habe ein 28 Bar drauf und ich fahre eine Zipfelge. So, was würdest du mir raten? Gibt es da so eine schnelle Geschichte? Weißt du, so, gehe über los, ziehe 4.000 Euro ein und gehe nicht ins Gefängnis oder so, wie bei Monopoly. Irgendwie sowas, Pina Schnauze. Gibt es sowas?
Also es gibt eine, ich sag mal, eine schnelle Geschichte, die ist jetzt nicht die beste Performance oder die absolut optimale Performance bringt, aber was man sich einfach als gute Daumenregel merken kann, ist, auf jedem Reifen ist ja ein maximaler Luftdruck angegeben. Das ist zum Beispiel bei einem 25 Meter Reifen bei uns 7,5 Bar. Und wenn ich davon, es sei denn, ich gehe in den dreistelligen Körpergewichtsbereich, dann natürlich nicht. Aber wenn ich davon nochmal ungefähr 1 Bar abziehe, dann habe ich schon eine wirklich gute Performance. Das heißt, man bewegt sich dann eher im mittleren Bereich von dem Luftdruck. Und der ist auch wirklich über viele Einsatzzwecke und Gewichtsbereiche anwendbar.
Sehr schöne Antwort. Darüber freue ich mich richtig doll, weil ich finde, das kann man an Leuten mal eben kurz an der Hand mitgeben. Guckt dran, da steht da so ganz, muss man immer öfter mal rumdrehen, dann steht das an der Seite und dann steht da Max so und so viel Bar und dann zieht, wie ihr von Felix gehört habt, 1 Bar ab. Und wenn ihr nicht im dreistelligen Bereich dann seid, gewichtsmäßig, aber ich glaube, das kriegt ihr auch dann hin. Und dass man dann sagt, okay, vielleicht sogar noch, spielt doch einfach damit. So habe ich das auch von dir so ein bisschen rausgehört. Guck doch mal, wenn du 7,5 hast, 6,5, guck doch auch mal eine Ausfahrt bei 6, verstehst du? So habe ich das verstanden, ist das richtig? Kann man da
ein bisschen spielen? Genau, also das ist wirklich der beste Weg, wie man es machen sollte, weil der Luftdruck ist einfach ja individuell. Also fühle ich mich bei dem Luftdruck wohl, das kann man nicht pauschalisieren. Wenn ihr Das hängt auch von der Geometrie des Rades ab, von der V-Länge, wie sitze ich auf dem Rad. Aber was zum Beispiel auch noch eine gute Faustregel ist, so als Minimum Luftgrenze, also wie weit kann ich runtergehen, wenn ihr im Biegetritt fahrt und dann merkt, es wird schwammig, also der Reifen fängt so leicht an zu federn oder zu wippen, dann ist es ein Zeichen, dass man eher in 0,2 bar Schritten wieder hochgehen sollte, dass der Reifen nicht zu stark verformt. Weil irgendwann kehrt sich dann natürlich dieser Aspekt von Mollschans Vorteil, wenn ich zu wenig Luftdruck darin habe und der Reifen einfach viel walkt, dann geht sehr viel Energie auch verloren.
Gut, prima. Das super. Heißt, wir haben ja fast eine Lösung. Wenn wir jetzt mal den Wettkampf, vielleicht einen Wettkampf kurz außen vor lassen. Jetzt mal übers Jahr sind wir ja meistens irgendwie auf Training oder auf Ausfahrten unterwegs, wenn wir nicht gerade beim Laufen und beim Schwimmen sind. Wenn wir jetzt unseren Jedermännern und jeder Frauen aus deiner Perspektive so ein Rundum-Sorglos-Paket schnüren würden, wie könnten wir auch sagen, jetzt sprech mal über die Schwalbevermarktung, wie könnte so eins aussehen?
Ich sag mal, so ein Rundum-Sorglos-Paket, wo ich sage, ich kann mit dem Reifen eigentlich alles machen, also das heißt vom Training bis hin zum Wettkampf.
Ja.
Triathlon-Wettkampf, was auch immer, wäre tatsächlich meine Empfehlung der Pro One als Tube-Type, also das heißt als Variante mit Schlauch und in Kombination mit dem Aerotan-Schlauch. Weil das ist, am Anfang ist es vielleicht erstmal eine Mehrinvestition, die ich da tätigen muss, aber am Ende ist es einfach das, ich sag mal, Rundum-Sorglos-Paket. Ich muss nicht den Aufwand betreiben, den ich mit einem Tube-Setup habe aber trotzdem eine sehr performante Lösung, die aber trotzdem einen sehr hohen Pannenschutz hast. Das heißt, wir laufen nicht Gefahr, dass man irgendwie bei jeder zweiten Ausfahrt einen Defekt hat, weil das Ganze einfach sehr auf Stabilität und Langhaltigkeit und Langlebigkeit ausgelegt ist.
Dazu kann ich gleich sagen, ich bin ja dieses Jahr, wir haben im April den Podcast angefangen. Bis dato hatte ich bummelig 3000 Radkilometer. Es kommen jetzt noch bis Jahresende noch, sind das dann 9000. Ich war dieses Jahr wohl 12. Das heißt, ich habe bis jetzt noch keinen Platten mit dem Aerotan-Schlauch gehabt. Ich habe das erste Mal jetzt einen, nenne ich mal, Defekt gehabt. Nicht mit einem Schlauch, sondern das erste Mal mit Dichtmilch. Es hat sich auch nicht wieder verschlossen und ich musste den Scheiß dann wechseln unterwegs mit klammen Händen. Das war vor einer Woche. Nee, vor anderthalb Wochen, knapp zwei Wochen. Und das hat mich schon angenervt. Dann musste ich den Schlauch da reinmachen und dann habe ich mein Wasser genommen, was ich eigentlich trinken wollte, habe dann die Milch rausgetan aus dem Mantel. Aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, du hast vollkommen recht und das bestätigt auch meine Beobachtung. Ich kann nur für mich sprechen, dass die 9000 Kilometer, die ich mit euren Reifen gefahren bin, lass nochmal 500 Kilometer jetzt abfahren mit den Tubeless. Da bin ich vielleicht etwa 500 gefahren, so 8500 Kilometer oder 8000 Kilometer wirklich pannenfrei zu fahren mit verschiedensten Rädern, verschiedensten Rennrädern. Triathlon-Rennrad, Gravelbike, habe ich noch einen zweiten Laufradsatz raufgetan am Anfang und ich muss echt sagen, also es gibt für mich keine bessere Performance als einen Schwalbeschlauch, den Aerotan-Schlauch gekoppelt mit einem Mantel eurer Wahl, sage ich jetzt einfach mal. Und das fand ich, was du gesagt hast, kann ich nur so bestätigen, Felix.
Ja, vielen Dank. Also da ist halt immer wichtig, was man mit dem Reifen vorhat, weil wir haben ja am anderen Extremende sozusagen den Pro One TT, den Wettkampfreifen. Und wenn ich den wähle, dann muss ich einfach wissen, der ist limitiert im Pannenschutz. Der ist halt wirklich auf Rollwiderstand getuned, optimiert und hat dadurch auch eine begrenzte Langlebigkeit. Also selbst wenn ihr ohne Platten durchkommt, was sehr hoch oder die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, also der ist nicht anfällig, aber der hat einfach weniger Material. Das heißt, dass wir die Verschleißgrenze von dem Reifen relativ schnell erreichen und wir Pi mal Daumen bei einer Range zwischen, ich sag mal, 2.000 und 3.500 Kilometern liegen. Und je schwerer der Reifen wird, heißt es einfach auch, ihr habt mehr Material, mehr Gummi. Das heißt, ihr könnt damit auch länger fahren.
Gut. Aber nochmal zum Anfang. Frage war so aus der Perspektive, jeder Mann, jeder Frau, nicht jeder hat die, ich sag mal, Technikaffinität, will eigentlich mehr seine Zeit ins Training investieren. Und da war deine Empfehlung auch, komm, dann machst du entsprechend, hast du zwar nicht gesagt, aber wahrscheinlich eine gewisse Breite drauf, 25, am besten 28, nimmst den Schwalbe Pro One, machst den Aerotan-Schlauch rein, kannst du alles fahren. Wenn du in der Breite unterwegs bist, hast du keine Kummer, keine Sorgen übers Jahr.
Absolut richtig, ja. Und wenn ihr die Reifenfreiheit im Fahrrad habt, das heißt Rahmen und Gabel, wäre meine Empfehlung für Rennrad oder Triathlon im Bereich 28 mm.
Ja, okay, Gut.
Der beste Kompromiss. Weil das muss man vielleicht auch noch kurz erwähnen, je weiter wir natürlich werden, das heißt, ich habe auch mehr Gewicht, habe mehr rotierende Masse. Das muss man einfach wissen. Wenn man zum Beispiel im alpinen Raum unterwegs ist, längere Anstiege fährt, dann fällt das irgendwann schon ins Kalkül oder ins Gewicht. Wenn man das Mehrgewicht von einem 30er oder sogar 32er mitschleppt. Aber da ist eigentlich so auch von der Agilität her der 28er der optimale Kompromiss.
So, Felix, jetzt haben wir ja über die Reifen gesprochen und auch über Komfort. Ich weiß, dass bei mir nie, wenn ich die Reifen runternehmen soll. Mir ist schon klar, das hat ja viele Einflussfaktoren, die auf so ein Rad. Aber gibt es so ein paar Verschleißindikatoren, was bei euch für die Mäntel besonders ist? Ich weiß, das sind immer so ein, zwei Punkte irgendwie. Das könnte ja so ein Indikator sein.
Genau, richtig. Also was wir an den, an den neueren Reifen haben, das heißt alles, was wir im Bereich One Pro One haben, die haben einen Tread Wear Indicator, also das wird TWI, wird das abgekürzt. Mhm. Und das ist im Prinzip so ein kleines Loch in der Lauffläche. Und wenn das Loch nicht mehr sichtbar ist, das heißt, wenn das weggefahren ist und ihr noch einmal so eine ganz leichte Kontur seht, dann ist die Verschleißgrenze von dem Reifen erreicht. Mhm. Aber darüber hinaus gibt es eigentlich noch ganz gute optische Merkmale, die gerade das Hinterrad betreffen. Das heißt, wenn irgendwann der Fall eintritt, dass der Hinterreifen, wir sagen, der fährt sich eckig, mhm. Das heißt, wenn der nicht mehr eine runde Kontur hat oder eine ovale, sondern wirklich platt gefahren ist, dass man so in der Mitte so einen Steg hat, dann ist es auch Zeit, den zu wechseln. Und dann ist es auch zum Teil so, dass man teilweise schon das Pannenschutzmaterial sieht, was unter der Gummibaufläche ist. Dann sieht man so einen ganz leichten Schimmer vom Gewebe da durchkommen. Dann ist es auf jeden Fall Zeit, den Reifen zu wechseln. Und was auch noch ein großer Verschleißfaktor ist, neben der eigentlichen Kilometerleistung, das heißt neben dem Abrieb, sind Umwelteinflüsse. Also wenn wir zum Beispiel mal nach Australien schauen, da haben wir natürlich andere Bedingungen als hier. Aber Sachen wie UV-Strahlung sind einfach auch sozusagen der Killer des Reifens. Das heißt, wenn ihr viel bei verschiedensten Wetterbedingungen unterwegs seid und der Reifen zum Beispiel 6 Jahre schon montiert ist, dann kann es sein, dass wir nennen das Cracking, das heißt Rissbildung, in der Lauffläche oder in der Karkasse, in der Seitenwand entstehen kann. Das sieht man zum Teil, wenn man mal in den Großstädten schaut, auf den Stadträdern. Die werden mit wenig Luftdruck gefahren und da sieht man teilweise, dass da einfach extreme Risse sind in dem Reifen.
Ja.
Und das kommt einmal von dem geringen Luftdruck, aber auch von den Umwelteinflüssen, die der Reifen mitnimmt.
Was ich jetzt vielleicht sage, ist nicht im Sinne des Herstellers, also gilt wahrscheinlich für jeden Hersteller. Was ich immer mache, ist, wenn ich jetzt mal so ein Gefühl habe, die halten meistens so 5.000 oder 8.000 Kilometer, dann mache ich nach der Hälfte, bringe ich vorne nach hinten, hinten nach vorne.
Das ist auch eine gute Variante. Das ist für, das Fahrgefühl nicht optimal, weil man natürlich dann am Vorderrad den eckigen Reifen hat. Und dieses Eckige kriegst du nicht mehr raus. Also das ist natürlich so stark verformt oder so stark deformiert und auch abgefahren. Das heißt, dass dein Fahrempfinden oder dein Fahrgefühl auch etwas anders wird. Bei einem volumigen Reifen ist es etwas weniger der Fall, weil der sowieso breiter ist. Oder auch bei einem profilierten Reifen. Beim Gravel-Reifen wäre es zum Beispiel so, dass irgendwann auch das Profil sich abfährt. Das heißt, dass die Profiltiefe, die Stollen nicht mehr vorhanden sind und ich dann dementsprechend auch weniger Grip im Gelände habe. Das sind so die optischen Merkmale. Und deswegen, es ist auch immer super schwer, eine pauschale Aussage zu treffen, der Reifen hält 5.000 Kilometer. Das hängt halt wirklich sehr stark vom Einsatzzweck ab, von den Belastungen, gerade was das Fahrgewicht angeht oder auch den Untergrund. Wenn man zum Beispiel mal einen Reifen sieht, der in den Pyrenäen gefahren wurde, wo man sehr rauen Asphalt hat, dann sieht der das ganz anders aus, als wenn jemand 3 Wochen in den Alpen unterwegs war, wo man eher einen recht smoothen und homogenen Asphalt untergrund hat.
Genau, und wenn wir uns einen Reifen anschauen, der Paris-Roubaix gefahren hat, den würden wir wahrscheinlich gleich wegwerfen.
Eigentlich nicht. Also es ist gar nicht mal so verschleißintensiv. Und das ist eigentlich auch eins unserer Anliegen, so ein bisschen das ganze Thema Nachhaltigkeit auch in den Rennsport zu projizieren, dass wir keine Reifen bauen, die nur ein Rennen halten. Also wir legen den Wert drauf, dass es halt nicht so ein Wegwerfprodukt wird, wo man dann nach einer langen Distanz oder nach einem Zeitfahren den Reifen schon wegschmeißt oder nach einem Klassiker wie Roubaix, sondern die halten in der Regel deutlich länger.
Okay.
Also ich hatte immer eine Faustformel, für das Reifenverhalten, wann ich dann wirklich sage, jetzt habe ich die Schnauze voll. Und zwar, wenn ich die Schnauze voll habe, ist es, wenn ich innerhalb von 2, 3 Ausfahrten 1 oder 2 Defekte hatte. Dann sage ich immer, da habe ich so viel abgefahren, so habe ich es mir vorgestellt, vom Gummi nenne ich das mal, von der Lauffläche, dass dann irgendwie der Pannenschutz nicht mehr da ist. Und das war auch immer gut. Und irgendwie soll ich da recht machen, so eine Faustformel, hast du wirklich in 4 Wochen 2 Platten, kann man da irgendwie was drauf reimen, dann kauf dir einen neuen Schlappen. So, ja, Mensch, das passt ja.
Und ich hatte jetzt eine ganz andere Anekdote. Ich weiß gar nicht, ob ich die sagen darf. Das hat jetzt nicht nur mit Platten zu tun, aber vielleicht mit Technikdefekten. Ich war ja mal dieses Jahr bei Mischa im Norden. Wir hatten 3 Ausfahrten und hatten dann 3-mal außerplanmäßig angehalten. Ja. Immer Micha, Grüße aus Reiningen.
Aber das, Michael, was du gesagt hast, ist tatsächlich ein guter Anhaltspunkt auch, wenn man sich nicht sicher ist, weil je länger der Reifen gefahren wurde, desto mehr Gummi geht verloren. Das heißt einfach, wenn ein Steinchen oder irgendein spitzer Gegenstand hat, dann einfach viel weniger Weg, den er zurücklegen muss. Er ist dann direkt beim Schlauch, dass man dementsprechend auch häufiger Defekte hat und dann wird es wirklich Zeit. Oder wenn ich viele Risse drin habe in einem Reifen, ist das auch immer eine Stelle, wo man tendenziell sehr viel einfährt. Also Steinchen, was auch immer sich da drin verfängt und sich das irgendwann dann durch die Karkasse arbeitet.
Genau. Und das ist dann so nervig, gerade im Winter. Und dann sage ich, du, weißt du was, das will ich nicht haben, kaufe ich mir lieber einen neuen. Also so dieses Verschleißindex, einfach beobachten, wie viele Defekte hatte ich vorher. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es steigt exponentiell an. Also diese Defekte zum Schluss. Und dann ist immer so sagen, komm, also jetzt reicht's, jetzt muss das Ding auch weg. Ja. Obwohl ich von euch Schläuche fahre, Mäntel fahre, ihr habt mal diesen Durano rausgebracht. Der so eine Pannenschutzeinlage hat, den habe ich immer im Winter gefahren und die habe ich jetzt noch auf dem Winterrennrad drauf von 2011. Also da steht ja dunkel ja. In der Garage und das kann man fahren. Genau.
Ja, also das ist auch noch eine Empfehlung am Rande, wenn ihr jetzt wirklich, sage ich mal, noch mehr so einen Bulletproof-Reifen haben wollt, also der, den ihr über Jahre hinweg fahren könnt, dann ist das der Durano Plus oder der genau. Durano Deluxe von uns. Das ist auch so der allerbeliebteste Trainingsreifen unserer Teams und Athletinnen und Athleten, die dann teilweise 15.000, 16.000 Kilometer damit absolvieren, ohne Defekt. Und das macht er ohne weiteres mit.
Ja, ist zwar ein bisschen schwerer, ist genau. Ein bisschen fummeliger zu montieren. Vielleicht ist es heute anders. Der ist ja immerhin schon 10 Jahre oder 11 Jahre alt, aber ich fahre das Ding immer noch, ganz komisch. Und wenn der dunkel steht, wie du gesagt hast, keine UV-Strahlung oder Umweltbedingungen hat, dann kannst du den wunderbar im Winter fahren. Wunderbar und ja. Weißt genau, du brauchst eigentlich keinen Pannenzeug mit oder Flickzeug mitzunehmen. Genau. Das ist also auch eine tolle Sache, die du gerade gesagt hast, das stimmt.
Vielleicht nochmal eine Ergänzung jetzt, der Hinweis von Felix zum Thema Sorglos-Paket. Wenn jemand auch sorglos und zum Thema Pannen, dann kann er auch dieses Modell fahren, was Felix eben gesagt hat. Ist immer die Frage, welche Perspektive habe ich denn? Prima. Und wisst ihr, wie ich das mache mit Blattfuß? Ich habe ja einmal im Jahr Blattfuß. Das ist ja, das habe ich so festgelegt. Mehr akzeptiere ich nicht. Und dann mache ich immer nach Silvester, gehe ich im 2. Januar eine Runde fahren, hole mir einen Blattfuß und dann habe ich das ganze Jahr Ruhe davor. Das ist eine sehr gute Alternative. Ja. Würde ich mal jedem empfehlen.
Vorbeugen ist besser. Ne?
Ich mache es schon Neujahr. Ich warte es gar nicht bis zum 2. ab. Ja, das war ein Like Henning. Das ist gut, Henning. Das ist super. Weißt du, was ich mich frage, Felix, schon lange? Wo geht das hin mit den Reifen? Was können wir erwarten? Ihr habt ja jetzt den Aerotan-Schlauch aus dem Hut gezaubert. Ich denke, es wird ja wohl einige Nachahmer größerer Firmen geben, irgendwann. Klar, denke ich mir, könnte ich mir vorstellen. Was passiert am Reifen selber? Was können wir uns vorstellen? Wird das irgendwann so sein, dass wir dieses Thema Pannen nie haben? Wir werden immer fahren, egal was ist. Werden die Rollwiderstände noch weniger? Werden wir über den Asphalt fliegen? Gibt es da schon irgendwelche Tendenzen? Weißt du was? Oder wird das so bleiben?
Also es wird nicht so bleiben. Ich sage mal, Stillstand ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ich glaube, und das ist auch das, was wir so selber in der Entwicklung umsetzen oder auch wahrnehmen, wenn wir uns gucken, wo wir vielleicht in 5 Jahren stehen wollen, dass das Ganze noch spezialisierter wird. Also das heißt, dass ein Reifen noch mehr auf den jeweiligen individuellen Einsatzzweck abgestimmt wird. Weil wir, wenn wir uns verbessern wollen, haben wir irgendwann das Problem, dass die Anforderungen so konträr zueinander stehen, Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel den absolut unplattbaren Reifen haben möchtest, dann wäre der vielleicht optimalerweise ohne Luft. Und das heißt, wenn ich keine Luft drin habe, brauche ich irgendeinen anderen Füllstoff, einen Füller, wie zum Beispiel ein Schaumsystem oder was auch immer. Das heißt aber auch, ich kann den Reifen nicht mehr individuell auf mein Körpergewicht einstellen und habe dann dementsprechend auch etwas Abstriche in der Fahrperformance. Was wir aber auch merken, und manchmal sind wir, ich würde nicht sagen, wir sind selber überrascht, weil wir natürlich immer den Anspruch haben, besser zu werden. Aber gerade im Rollwiderstand haben wir es jetzt auch nochmal geschafft, nochmal ein kleines Quäntchen draufzulegen. Wir hatten letztes Wochenende noch in Südafrika die Ironman Championships mit einem Doppelsieg von Maurice Clavel und Sebastian Kienle auf Prototypen. Also das heißt, da kommt nochmal was Neues in den nächsten Jahren, wo wir es geschafft haben, den Rollwiderstand nochmal deutlich zu reduzieren. Und auch das Thema Aerodynamik am Reifen wird immer wichtiger, weil das Laufrad ist schon extrem aerodynamisch optimiert. Und was eine große Verwirbelung erzeugt, ist tatsächlich auch die Anschirmungsfläche des Reifens. Also man versucht da im Prinzip die Verwirbelung so weit zu reduzieren, wie es geht. Und auf der anderen Seite, was ein spannendes Thema ist, wo ich mich auch sehr viel mit beschäftige, sind alternative Materialien, sei es zu Gummi oder sei es zu Nylon-Karkassen. Da gibt es auf jeden Fall viele spannende Themen. Vielleicht so am Rande erwähnt, das Thema 3D-Druck ist da auch nicht ganz uninteressant, was zum Beispiel ja bei Sportschuhen schon relativ erfolgreich eingesetzt wird oder auch im Rahmenbau. Das heißt, da wird auf jeden Fall noch einiges passieren in den nächsten Jahren.
Cool. Ja, kann ich noch mal eine Frage stellen, weil du hast eben was gesagt mit dem Thema Prototypen und für Kinder und Clavel. Mir ist ja schon klar, dass Prototypen eine besondere Testumgebung haben mussten, bevor sie einen Top-Athlet einsetzt. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen so ein Gefühl geben, was es bedeutet, wenn man zum Top-Athleten kommt, der in Südafrika ja auch noch eine Quali für Hawaii im Herbst haben möchte, und sage, wir haben hier den neuesten Prototypen. Was denken die denn so? Sagen die, ja, Prototyp, klasse, komm, mache ich für euch? Oder denken die auch manchmal, was könnte das bedeuten, wenn er nicht hält, der Prototyp? Absolut. Hast du da eine Anekdote oder was?
Ja, absolut richtig. Also das ist wirklich ein sehr spannendes und interessantes Thema. Und da setzen wir einfach auf die Karte Transparenz. Das heißt, wir erläutern ganz genau, welche Vorteile der Reifen hat oder auch welche Nachteile er unter Umständen mitbringt. Das heißt, am Ende ist es ja irgendwo auch eine Risikoabwägung. Wenn ich zum Beispiel einen sehr schnellen Reifen baue, der weniger Pannenschutz hat, kann ich, wenn es gut läuft, kann ich damit 5 Minuten rausholen. Wenn es schlecht läuft, habe ich dann mit einem Platten und stehe am Straßenrand. Das ist so ein bisschen, ich sage mal, dieses alles oder nichts, was man für gewisse Wettkämpfe machen kann. Aber so ein bisschen ist unser Entwicklungskredo auch, oder nicht nur ein bisschen, sondern es ist das Credo, dass wir das Thema Pannenschutz einfach sehr hoch aufhängen. Das heißt, auch wenn der Reifen leicht und schnell ist, soll er auf jeden Fall gerade über eine Langdistanz ohne Probleme mitmachen. Und um da einfach auch für uns, sage ich mal, ruhige Nächte zu haben, wenn das Wetter am Wochenende ist, testen wir das vorher auf Herz und Nieren und legen dann im Prinzip die ermittelten Werte, das heißt einmal aus Laborwerten, wo wir alle prüfbaren Parameter ermitteln, aber auch von Praxiskilometern, wo wir einfach wissen, okay, wir haben das jetzt schon in dem Umfeld getestet und haben keine Auffälligkeiten gehabt, dass wir dann auch, sage ich mal, mit einem ruhigen Gewissen da rangehen können. Weil das wäre fatal, wenn wir da gerade in einer Rennsaison, wo nicht viele Wettkämpfe stattfinden, dann aufgrund dessen irgendwie ein Rennen vermasseln, weil das Material dann, oder weil vielleicht doch zu hoch gepokert wurde.
Ja, aber du sagst ja auch, ihr setzt auf Transparenz, hast ja eben gesagt, Laborwerte, Praxisberichte, Praxiswerte, und dann ist es zum Schluss auch eine Entscheidung wahrscheinlich des Athleten.
Genau, absolut. Also wir zum Beispiel der Sebastian Kienle ist dann ein gutes Beispiel. Vorher mit ihm mal darüber sprechen, was wir machen können, was für Auswahl wir an Material haben, an Reifen für den jeweiligen Rennkurs. Ja. Und dann mit ihm zusammen entscheiden, okay, das ist eigentlich das perfekte Setup. Ich fühle mich gut, ich gehe aufs Ganze und kann dann selber das Risiko mit abwägen, weiß aber auch ganz genau, welche Vor- und Nachteile das Produkt hat.
Okay. Danke für die Insights.
Gerne.
Also mir ist da noch eine Frage eingefallen, die du auch in der Antwort hattest. Du hast gesagt, wir werden Prototypen entwickeln, oder wir werden Typen entwickeln, die auf die Felge passen und dann irgendwie so eine Einheit bieten mit Aerodynamik und schneller sein. Wie ist das denn jetzt, Felix? Jetzt habe ich eine alte Zipfelge, die hat nicht so eine breite Maulweite. Eine alte 808 noch mit schönen Alubremsflanke. Gut, die ist jetzt 10 Jahre, läuft wie der Teufel. Aber da stelle ich fest, wenn ich jetzt dort einen 25 oder 28er drauf mache, dann ist das so ballonartig über die Felge. So, verstehst du, was ich meine? Dann hängt das so rüber. Hat das Einfluss? Ist es dann besser, noch der Community zu sagen, wenn ihr ältere Felgen habt, mit nicht so einer großen Maulweite, kauft euch lieber schmalere? Das war mir so meine Frage. Das hattest du nämlich angesprochen mit Felge und genau drauf und so. Da tut sich ja auch was. Wie gehen wir denn jetzt, wir jeder Männer und jeder Frau, mit den älteren Felgen um, wenn wir nicht gerade das nötige Kleingeld haben, mal wieder einen neuen Laufradsatz für 2.500 Euro uns zu gönnen?
Dann ist es wirklich so, das ist, ich sag mal, man kann da nicht, also die Antwort ist, sage ich mal, nicht allgemeingültig, aber in der Regel ist es so, genauso, wenn du so einen Fall hast, wie du das hast, du hast eine 10 Jahre alte Felge und die neuen Reifen sind dann zum Teil schon auf breiteren Felgen designt. Das heißt, wenn wir mal einen 28mm Reifen nehmen, der ist auf einer 19mm Felge designt. Und wenn wir 2-3 Jahre zurückgehen, da war die Designfelge noch 15mm breit. Das heißt, dass der Reifen heute real gemessen schmaler ausfällt. Und auf den schmalen, also es ist dann eher wieder ein Vorteil für alte Felgen, weil wenn wir heute einen 28er nehmen, dann ist der so breit wie ein 25er vor 5 Jahren. Auf einer breiteren Felge. Das heißt, dass
so. Stimmt.
Diese Mischung ja so ein bisschen aufhebst. Und man kann dann heute eher ohne Gefahr eher einen breiteren Reifen kaufen, weil der auf einer alten Felge schmaler wird. Und wir dieses Ballonartige, was du genannt hast, nicht mehr so extrem haben, wie wenn ich auf eine schmale Felge einen alten 28er baue. Der wird dann halt wirklich wie so ein Ballon da drauf. Und das ist eigentlich so der Stand, den wir heute haben. Und das Problem ist halt ganz einfach, dass wir mittlerweile eine extreme Bandbreite haben im Rennradbereich, wenn wir den Markt uns anschauen, von 15 bis 25 mm Maulweite. Das heißt 10 mm. Und das macht einen riesen Unterschied für den Reifen aus.
Also können wir der Community sagen, ihr könnt eure Felgen behalten, kauft euch einen 25er und da seid ihr doch auch mit der kleineren Maulweite 15 oder was es auch gibt früher, doch ganz gut aufgehoben.
Absolut, ja. Also aerodynamisch sind die neuen Reifen besser als die alten Reifen, wenn ich mich, sage ich mal, auch eher an der unteren, also an der 25 mm Breite orientiere, als hochgehen auf 28 oder 30.
Ja, ich habe ja genau auf meiner, ich habe so einen Trainingslaufradsatz, ZIP 404 mit Alubremsflanke und einer Power-Tap-Nabe G3. Da habe ich den von euch zugesendeten Schwalbe Pro One 25 drauf. Ein perfektes Setting, passt top zusammen.
Also das habe ich jetzt auch. Ich habe mir jetzt eine 404-Felge gekauft, etwas älteres Baujahr 2017 oder 2016. Also war fast neu, da hat das nicht viel mit gefahren. Und da habe ich jetzt einen 28er mal raufmontiert. Das sah ein bisschen komisch aus. Und da habe ich dann 25 drauf montiert. Und da sieht man ganz klassisch, dass doch die Felge und dieses, sag ich mal, die Seiten des Mantels doch ganz gut in der Flucht sind, dass man sagen kann, da findet keine so eine dolle Verwirbelung statt und sieht auch eigentlich nicht so komisch aus, wenn du einen 28er drauf ballerst. Ja. Verstehst du? Ja? Da habe ich auch gesagt, Mensch, da muss man so kompromissieren. Aber ich sag mal, ich habe für mich festgestellt, dass ich viel lieber mittlerweile Rennrad fahre durch breitere Reifen. Das sage ich ganz ehrlich, um ein bisschen Luft ablasse, so wie wir unsere Faustformel Maximum minus 1 bar, kommt ihr gut hin, minus eure persönliche oder plus eure persönliche Geschichte. Und da muss ich sagen, habe ich erheblich weniger Rückenschmerzen oder irgendetwas oder irgendwie, dass ich da so durchgeschüttelt werde. Und das stelle ich auch fest bei dem Gravelbike, wenn ich da schön Luft ablasse. Hast du da nochmal so eine Geschichte? Da steht ja 4 bar drauf, also 3 bar. Ist das richtig dann für Gravelbike?
Wir fahren ja alle mit. Da tatsächlich immer kann man noch weiter runtergehen, weil wir noch mehr Volumen im Reifen haben. Also das heißt, da ist eigentlich eine gute, also wenn ihr auch im Gelände fahrt, dann ist 2.5 bar ist eigentlich ein sehr guter Durchschnittswert, den man fahren kann. Also ich bringe im Moment so um die 70 Kilo auf die Waage. Ich fahre zum Beispiel vorne 1,8 bar und hinten 2 bar. mit einem Erotan-Schlauch und einem aktuellen G1 in 40 mm Breite. Und habe keine Probleme mit Durchschlägen oder mit Burping, dass der Reifen irgendwie sich vom Felgenhorn drückt. Also man kann.
Und rollt gut im Gelände.
Und rollt, genau. Also man muss wissen, wenn ich jetzt, sag ich mal, eher 80% Straße fahre, dann sollte der Luftdruck schon eher höher liegen. Aber wenn ihr, sobald ihr, sag ich mal, mehr als 50% im Gelände fahrt, dann macht beim Gravelrad macht der Reifen einfach so viel Performance-Unterschied aus. Also Sicherheit und Grip und auch Traktion berghoch, dass man da ruhig so ein bisschen auf jeden Fall am unteren Limit arbeiten kann und auch viel testen und spielen kann.
Super interessant, wo du das jetzt sagst. Ich hatte ja für die CTF bei meinem Gewicht von 82 Kilo habe ich dann 10 Kilogramm Gravelbike und da kam hinten und vorne so raus, bummelig ein bisschen über 3 Bar, 3,05 und 3,1 so in der Richtung, sagen wir mal 3,1. Und wenn ich jetzt überlege, ich könnte noch viel mehr ablassen, wie ist es dann mit so Steinen, wenn das so fiese Steine sind, knallt das dann voll auf die Felge? Was würdest du sagen? Wir wollen ja nicht unbedingt immer gleich eine neue Felge dann auch kaufen. Ist das dann?
Genau, aber wenn ihr also bei 2,5 Bar und alles, was mehr als 40 Millimeter, also 40 Millimeter aufwärts, gibt ja auch 45 mittlerweile, da ist 2,5 Bar eine sehr gute Faustregel, um im Gelände ohne das Risiko von einem Durchschlag unterwegs zu sein.
Beim Durchschlag würden wir hier wieder über den Aerotan sprechen, der natürlich einen viel besseren Schutz hat gegen Durchschlag.
Genau, richtig, ja. Und vielleicht, Michael, noch ein Kommentar, um das abzuschließen, was du gesagt hast, im Thema Komfort und das, um das auch vorher nochmal wegen der Bauchigkeit von alten Felgen zu erwähnen. Ich glaube, dass für 99% der Leute auch dieser mehr Komfort schneller macht, als die 0,5 Watt oder 1 Watt, die ich nachher über die bessere Aerodynamik raushole.
Du, Felix, 0,5 Watt hier, 0,5 Watt durch eine gepuderte Kette, 0,5 Watt durch anliegende Ohren, die ich mal hier ranklippen kann und alles Mögliche, macht in der Summe schon 30 Watt aus, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
Ja, und es gibt auch manche, die sagen, wenn ich alles technisch raushole, brauche ich ja nicht mehr trainieren.
Ja, Henning, das ist bei mir so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich trainiere nicht mehr. Ich werde immer besser.
Nein, ich würde lieber trainieren.
Ja, ich auch. Also, ja, super interessant mal wieder, Felix. Also, wir könnten, glaube ich, 5 Stunden voll machen. Und du weißt auch auf jede Frage irgendwie eine Antwort. Das ist so faszinierend.
Ja, deswegen, oder, ich weiß jetzt auch, wer die ganzen, Frequently Asked Questions, also Frage-Antworten auf der Schwalbe-Homepage. Ich weiß, wer die alle geschrieben hat, die Fragen und die Antworten. Das weiß ich jetzt nach dem zweiten Podcast mit Felix. Aber ich spreche es deswegen an, zum einen wegen Felix, zum anderen aber auch, wenn ihr mal was wissen, was nachschlagen wollt, da findet ihr unheimlich viel Information dazu. Und deswegen denke ich, dass es auch richtig ist, auch die Community da ein bisschen hinzuleiten. Da kann man immer mal was nachschlagen.
Genau, absolut. Also das ist so das, ich sag mal, unser Standardwerk. Aber wenn ihr mal wirklich komplett absurde Fragen habt, müsst ihr auch nicht scheuen, die dann über die Homepage bei uns persönlich einzureichen. Wir haben da eine gute Servicemannschaft, die auch mit uns immer im permanenten Austausch stehen. Also wenn es da wirklich mal eine ganz knifflige Frage gibt, dann können wir die auch darüber gut beantworten.
Also ich habe wieder mal viel gelernt, muss man ehrlich sagen, Henning. Ich habe Faustformeln gelernt, da bin ich ein absoluter Fan von. Ich bin auch ein Fan, der gerne misst und alles und das auch nachrechnet. Aber ich finde diese Faustformeln toll, Felix, vielen Dank. Und ich muss sagen, auch so für die Jedermänner, die jetzt trainiert haben und diesen Podcast gehört haben, ich glaube, wir sind alles ein kleines bisschen schlauer. Auch die Geschichte, jetzt habe ich eine alte Felge, jetzt sind neue Reifen, was soll ich tun? Am besten alles neu kaufen. Und das finde ich toll, was Felix gesagt hat. 99% der Leute merken das gar nicht. Und das war irgendwie echt wieder mal eine tolle Sendung, Felix.
Ja, ne? Henning, das absolut, war klasse, absolut. Oder? Und hat wie das letzte Mal auch wahnsinnig Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank, dass ich heute Abend dabei sein durfte.
Klar. Und wir werden alle mit den Informationen, die wir jetzt haben, über Weihnachten das eine oder andere ausprobieren. Und denk gerade jetzt, wenn keine Wettbewerbszeit ist, spiel doch einfach mal mit dem Reifendruck. Probier doch mal ein paar Sachen aus. Ich glaube, das eine ist, so geht mir es immer, persönliche Erfahrung machen. Das ist A und O. Heute haben wir ein paar Insights bekommen, ein paar Informationen, ausprobieren, wahrnehmen und dann einfach tun. Danke dafür.
Genau, und beim Reifen ist das Schöne, ihr könnt nicht viel kaputt machen. Also das ist eigentlich dann relativ ein Tuning-Objekt, was man auch der Laie ohne Angst und Bedenken irgendwie ausprobieren kann.
Dann habe ich ja auch einen Titel-Heading, spielt mit dem Luftdruck.
Spielt mit dem Luftdruck, genau.
Das ist dann unser für diese Episode im Grunde genommen alles zusammengefasst, auch als Überschrift. Ja, Felix, vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat uns wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Ist wieder im Fluge rumgegangen. Bei dir sage ich mal immer so ganz toll, man muss immer auf die Uhr gucken, dass man die Zeit einhält. Wir hätten bestimmt noch eine Stunde länger quatschen können, aber ich sag mal, vielleicht bist du ja der Gast, der auch dann dreimal kommt. Das ist ja auch nicht schlimm. Und immer wieder was Neues.
Also, ja, sehr gerne. Würde mich freuen. Es gibt, glaube ich, noch mehr Themen, die, also entweder kommen in Zukunft noch was, oder wenn
euch irgendwas. Ich glaube, Felix will ja auch diesen Reifenkalkulator für Rennrad vorstellen, persönlich.
Ich glaube auch. Genau, absolut. Ich glaube das auch. Ich glaube das auch. Und insofern ist es schon eine Verpflichtung. Ja. Ja, ich sage an dieser Stelle, vielen lieben Dank, Felix. Ich sage an dieser Stelle, wenn ihr euch das gefallen hat, hört uns gerne weiterhin zu. Wir würden uns über ein Like freuen oder auch über Kommentare. Vielleicht habt ihr auch Fragen, die wir gerne Felix weiterleiten oder die wir sagen, schreibt sie doch direkt mal an Felix oder wie auch immer. Und insofern freue ich mich über diese Sendung, euch und wir euch Informationen gegeben haben da draußen. Insofern vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Und euch allen eine schöne Woche und haut rein und denkt dran, bald ist Weihnachten, dann müssen wir den Luftdruck ein bisschen nach oben drehen.
Genau.
Weil wir alles schwerer
werden. Weißt du, wie ein Kilo. Ja, weil ich bin dann im dreistelligen Bereich, dann muss ich Maxdruck fahren, habe ich gehört.
Also, okay. Absolut. Safety first.
Felix, nochmal vielen Dank. In dem Dank. Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank, Felix. Danke.
Sehr gerne. Bis demnächst.
Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann für jedermann und jede Frau.